Radio. Beratung.
Mit Dagmar Peters, ich grüße Sie. Gerade in hektischen Zeiten kann es gut tun, mal die Zeit anzuhalten und sich in aller Ruhe zu erinnern. Erinnern, eintauchen in die Vergangenheit, nach Schätzen suchen im eigenen Leben. Das kann Fotos gucken bedeuten, das kann aber auch bedeuten, einfach mal sich mit Menschen treffen, mit denen man früher was zu tun hatte. Biografisches Arbeiten kann ganz unterschiedlich aussehen und darüber wollen wir heute reden. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Wenn man mit der Oma ein Fotoalbum guckt, dann freut sie sich nicht nur, sondern sie kann sich an Dinge von früher erinnern. Und selbst bei Demenzkranken ist es auch erwiesen, dass man sich an die alten Sachen, an die von früher, leicht erinnern kann. Vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel sowas wie ein Foto hat, was oder ein Gegenstand, was damit zu tun hat. Aber Biografiearbeit, über die wir heute sprechen, ist mehr als das. Es ist aber auch nicht nur Biografien schreiben. Was genau das ist, das weiß unser Gast, unsere Expertin, unsere Referentin für Biografiearbeit, Beate Behrendt-Weiß. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Biografiearbeit ist also nicht nur Fotos angucken, von früher sich erinnern, und es ist auch nicht unbedingt Memoiren schreiben. Was ist Biografiearbeit denn?
Ja, Biografiearbeit ist ein Angebot, was es in der Beratungs- und Bildungsarbeit gibt und was ein ganz breites Spektrum an Möglichkeiten bietet, sich quasi in die eigene Geschichte einzutauchen, in Erinnerungen einzutauchen. Die Methoden helfen dabei, so das autobiografische Gedächtnis zu aktivieren, und dann fallen den Menschen viele Sachen ein, und das tut einfach denen sehr gut.
Das tut denen gut, und das sollen die machen? Das machen die freiwillig, oder?
Ja, das machen die freiwillig. Die Menschen, die in diese Beratungsangebote oder in solche Workshops kommen, die haben ein Bedürfnis, sozusagen einen Blick in den Rückspiegel zu werfen. Also zurückzuschauen und daraus natürlich eben auch Konsequenzen zu ziehen oder Kraft zu schöpfen.
Also das heißt, es geht eigentlich um Persönlichkeitsentwicklung und nicht um das reine Rückschauen.
Ganz genau. Es geht auf jeden Fall um Persönlichkeitsentwicklung. Das ist das Wichtige, um ja inneres Wachstum, um mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstsicherheit, sich eigentlich in seinem eigenen Leben zu beheimaten.
Dennoch, glaube ich, ist es oft so, wenn einer sagt, ach, Biografiearbeit, ich gucke mal zurück, dass man tatsächlich im ersten Moment an ältere Menschen steht. Das heißt aber, dass eben jeder Einzelne immer mal rückschauen kann oder sollte.
Ja, auf jeden Fall. Also sollte gut, das kann man niemandem vorschreiben, aber kann auf jeden Fall. Also Biografiearbeit ist eindeutig, richtet sich nicht nur an ältere Menschen. Es hat natürlich in der Pflege und in der Arbeit mit dementen Menschen sicherlich seinen eigenen Stellenwert, aber grundsätzlich richtet sich Biografiearbeit an alle Altersklassen und an alle Lebensphasen.
Sie sind Journalistin und Sie sind aber so ein bisschen bei dieser Biografiearbeit hängen geblieben. Warum ist das zu Ihrem Steckenpferd geworden?
Tja, das ist wahrscheinlich so. Ich bin irgendwann mal über den KfD-Bundesverband auf einer Tagung mit der Biografiearbeit in Kontakt gekommen und habe gedacht, boah, das ist mein Ding. Mich haben schon immer die Geschichten von Menschen interessiert. Das, ja, haben sie Geschwister? Was war ihr Vater von Beruf? Also all diese Dinge, die so den Menschen in seinem Alltag ausmachen. Und die Biografiearbeit hat mir so ein Feld gegeben, wo ich dachte, ja, da bin ich jetzt am richtigen Platz.
Das heißt, neugierig sein auf das, was andere tun. Das heißt, Biografiearbeit ist etwas, was man mit einem Gegenüber tut, oder ist Biografiearbeit auch, wenn ich selber zu Hause in alten Briefen wühle?
Also Biografiearbeit kann beides sein. Das Angebot richtet sich tendenziell natürlich an Gruppen, wenn es in der Bildungsarbeit oder so ist. Aber natürlich kann auch jeder selber Biografiearbeit betreiben, indem er zum Beispiel sagt, ich nehme mir ein Fotoalbum und dann fallen mir Sachen ein. Ich schreibe sie vielleicht auch auf. Also Schreiben hat auch einen Stellenwert in der Biografiearbeit. Aber es ist nicht per se Biografiearbeit. Viele Menschen verwechseln das, hören Biografiearbeit, denken, oh Gott, da muss ich was schreiben. Das kann ich nicht und das will ich nicht, da gehe ich nicht hin. Also von daher, es hat nicht per se mit Schreiben zu tun, aber Schreiben ist eine Möglichkeit.
Was sind denn Vorteile, wenn man das nicht alleine tut, sich erinnern und eintauchen in die eigene Vergangenheit, sondern wenn man sich austauscht mit anderen?
Ja, ich glaube, also grundsätzlich denke ich, ist es ein Urbedürfnis der Menschen, von sich zu erzählen. Ich glaube, das liegt ganz tief begründet in der Seele. Das ist einfach, das hat mit Wertschätzung zu tun, sich selber wertzuschätzen. Aber es hat auch damit zu tun, von anderen Wertschätzung für seine Geschichte zu bekommen, beziehungsweise an den Lebensgeschichten von anderen Menschen zu lernen oder da auch Orientierung dran zu finden. Vielleicht, wie haben die eine bestimmte Krise überstanden und solche Themen. Und von daher ist natürlich ein Gegenüber gut.
Da fällt mir dann dazu allerdings ein, von wegen das Reden ist so in einem verankert, da spricht man ja mehr von den Frauen als von den Männern. Kommen denn auch Männer in solche Gruppen, um ihr Leben nochmal aufzuarbeiten oder in ihre Vergangenheit zu blicken?
Also grundsätzlich ist es so wie bei vielen Beratungs- und Bildungsangeboten, dass sich mehr Frauen dafür melden. Das hat sicherlich ganz verschiedene Gründe. Aber gerade bei dem letzten Workshop, was ich jetzt für die Beratungsstelle Ehe, Familie, Lebensfragen in Bonn gemacht habe, da waren tatsächlich unter der Gruppe auch zwei Männer unterschiedlichen Alters, sogar ein relativ junger Mann und ein älterer Mann. Also es ist, richtet sich an alle, aber tendenziell nehmen mehr Frauen diese Angebote wahr.
Also gerade in hektischen Zeiten, da kann es gut tun, mal die Zeit anzuhalten und sich in aller Ruhe zu erinnern. So eine Art Bilanz ziehen des bisherigen Lebens, einen Blick auf die Gestaltung der Zukunft werfen. Das kann gut tun und darüber sprechen wir heute im Laufe dieser Beratungssendung 2 Stunden lang. Die Domradio-Beratung. Wir wollen den eigenen Lebensweg würdigen und besser verstehen heute. Biografiearbeit, das ist unser Thema und zu Gast ist Beate Behrendt-Weiß. Sie ist Journalistin und Referentin für Biografiearbeit. Was das ist, haben wir gerade schon gehört. Also Biografiearbeit richtet sich an Menschen in jedem Alter, in allen Lebensphasen. Kann man ja sich erinnern, kann man auch sich angeleitet erinnern, in einer Gruppe zum Beispiel. Die Frage ist aber, welche Ziele stecken denn dahinter? Es gibt bestimmt nicht nur ein Ziel für Biografiearbeit, sondern verschiedene. Frau Behrendt-Weiß, was ist denn so das Hauptaugenmerk? Also worauf kommt es an? Warum mache ich Biografiearbeit?
Ja, also Biografiearbeit hat tatsächlich, kann ganz viele Ziele verfolgen. Das Wesentliche, glaube ich, ist wirklich, was wir eben schon mal sagten, Persönlichkeitsstärkung, Persönlichkeitsentwicklung. Und ich denke, ein wesentliches Mittel ist einfach dieses Thema Schatzsuche. Also Biografiearbeit ist wirklich Schatzsuche und nicht Fehlersuche. Wir gucken auf die Ressourcen, auf das, was die Menschen geleistet haben, was sie an Fähigkeiten gesammelt haben, was sie auch gerade in schwierigen Lebensgeschichten an tollen Sachen gesammelt haben, an Kompetenzen erworben haben. Und darauf zu schauen, das gibt den Menschen ja neues Selbstbewusstsein, neuen Mut auch und neue Kraft oft.
Soll das helfen, den Menschen, die da mitmachen, mehr Wertschätzung für sich selbst zu entdecken?
Ganz, auf jeden Fall, ganz sicher. Also gerade dieser Begriff Lebensleistung ist mir da oft wichtig, wenn ich zum Beispiel Gruppen habe, KfD-Gruppen, wenn da häufig sehr viel ältere Frauen drin sind, dann kommt so, ja, in meinem Leben, da war ja, das ist ja nichts so Besonderes. Aber genau diese Frauen, finde ich, haben eine sehr große Lebensleistung vollbracht. Ich sage dann immer als Beispiel, also wenn sie 20 Jahre mit der Schwiegermutter in einem Haus gewohnt haben und die vielleicht auch ausgehalten haben, was ja gut sein kann, dann ist das eine Riesenlebensleistung. Man muss weg von diesem Karriere und Beruf, dass man Leistung darüber definiert, sondern Lebensleistung ist einfach was anderes. Und gerade eben ältere Frauen, die halt häufig ja keinen Beruf hatten oder den nicht ausüben konnten, weil einfach andere Dinge vorgeschrieben waren, für die ist das manchmal sehr wohltuend, obwohl sie selber wissen, dass sie viel geschafft haben, aber sie haben nicht das Gefühl, dass es gewürdigt wird und würdigen sich vielleicht deshalb auch selber nicht.
Ist es denn auch so, dass in diesen Gruppen, in diesen Kursen es manchmal auch den Leuten dann trotzdem immer noch schwerfällt, selbst wenn sie es vielleicht sagen oder sie so mit dem Blick drauf richten und sagen, da haben sie was Tolles geleistet, dass sie sagen, ach nö.
Ja, das ist schon so. Ich denke, da fehlt manchmal die Traute auch selbst, für sich ein, ja, stolz auf sich zu sein oder zu sagen, das ist eine Leistung, das habe ich vollbracht. Da kann man ein bisschen helfen, aber es gibt verschiedene Methoden und manchmal merken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann selber an den Sachen, wenn sie bestimmte Dinge aufzeichnen oder aufmalen oder dazu schreiben, was denn, ja, stimmt, da war ja das und das habe ich auch gemacht. Und die Krise habe ich eigentlich auch überwunden. Ne?
Also ist da, denn dann, wenn dann sowas aufbricht wie, an der Stelle, wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte, hätte ich mich aber anders entschieden.
Ja, auch das kann Biografiearbeit sein, nämlich mit Brüchen oder mit Entscheidungen, also einfach mit liebevolleren Augen auf sein eigenes Leben zu schauen. Also eben zu sagen, okay, das war, würde ich heute anders machen, aber es war, wie es war. Und einfach auch Sachen gut sein lassen. Dann so ein bisschen mehr abschließen und Frieden schließen mit Sachen, die vielleicht nicht so gelaufen sind, wie man sich das gewünscht hat. Das ist, glaube ich, auch eine ganz große Wirkung.
Sie haben ja eben schon gesagt, das eine ist ja, dass man zurückschaut, also in seine eigene Biografie, in sein Leben. Aber das andere ist ja auch so ein bisschen der Blick nach vorne. Geht es darum, Potenziale zu entdecken?
Ja, es geht auf jeden Fall darum, ein Bewusstsein für die eigenen Potenziale, vielleicht auch für das, was man will, vielleicht auch für Sehnsüchte und Wünsche. Das wird auch häufig in dem Zusammenhang klar. Also ich hatte so ganz berührende Dinge, wo Menschen dann klar geworden ist, Mensch, genau das muss ich noch machen. Dann würde ich mich heil fühlen, dann würde ich mich rund fühlen und wohl, wenn ich das machen könnte, eine bestimmte Reise oder irgendwie sowas. Also das ist das eine, aber das andere ist auch wirklich einfach, ja, ein Bewusstsein für die eigene Stärke zu entwickeln und dann zu sehen, ja Mensch, genau, das kann ich und das will ich eigentlich. Das bringt auch Mut zur Veränderung. Das finde ich ganz schön.
Was ist, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, Biografiearbeit, was soll denn das bringen? Was antworten Sie?
Dann sage ich denen, lassen Sie sich drauf ein und wenn Sie abends nach Hause gehen, bin ich ziemlich sicher, dass Sie sich bereichert und wohlfühlen.
Sagt Beate Behrendt-Weiß, Journalistin und Referentin für Biografiearbeit, zu Gast in der Beratung bei domradio.de. In Talkshows oder in Büchern, da werden oft die Lebensgeschichten von Menschen erzählt. Oft ist auch die Neugier da, zum Beispiel am Leben teilzunehmen von anderen, da teilzuhaben. Auch bei Prominenten wissen Menschen gerne, was ist denn da los. Also das Interesse ist auf jeden Fall da. Aber es ist auch so, dass sich natürlich viele nach außen für die Biografien anderer interessieren, aber gar nicht mal so richtig drüber nachdenken. Ich beschäftige mich mal mit meinem eigenen Leben. Das ist zwar vielleicht nicht so voller Glamour, aber es ist ein spannendes Leben und ein schönes Leben, wo es sich lohnt, sich mit zu beschäftigen. Dass das spannend sein kann, weiß Beate Behrendt-Weiß. Sie ist zu Gast hier und Biografiearbeit ist ihr Steckenpferd, kann man schon so sagen. Und welche Themen werden denn in diesen Kursen, die Sie zum Beispiel geben, angesprochen? Also es gibt ja so viel in einem Leben zu erzählen. Was sind denn so Hauptthemen, die viele Menschen beschäftigen?
Ja, also es gibt wirklich total viele Themen. Besonders eignet sich immer Einstieg über die Kindheit, dass man bestimmte Sachen von der Kindheit nachfragt. Vielleicht Spiele, welche Spiele gespielt wurden. Ein besonderes Thema ist grundsätzlich immer die sozialen Einbindungen. Wie war es in der Familie? Was hatte der Vater für einen Beruf? Es gibt aber auch ganz andere Themen, so Zeit- und Kulturgeschichte. Einmal, dass man auf Historisches guckt, so wie Mauerbau, Krieg, Wirtschaftsaufschwung, diese Zeiten. Oder eben so Kulturgeschichte, was war in der Mode dran? Interessant sind auch immer solche Sachen, wie wurde Weihnachten gefeiert? Also die Themen sind da sehr weit verbreitet. Oder auch Schule, wie war Schule früher? Wie haben Sie Schule erlebt? Was waren für Lehrer? Auch Erziehung, was gab es? Unterschiede durften Jungen das, was Mädchen durften und so weiter. Also da gibt es ganz viele Themen, die man angehen kann, eben mit unterschiedlichen Methoden.
Wie kriegt man die Menschen dazu, jetzt wenn sie gerade vielleicht fremd einander sind, gemischt in einer Gruppe zusammensetzen, frei von der Leber weg über ihr Leben zu sprechen? Braucht man da nicht so eine gewisse Atmosphäre oder so eine bestimmte Rahmenbedingung?
Ja, also ich denke, es ist immer in jeder Bildungsarbeit wichtig, dass man einen angemessenen Rahmen schafft. Und ich denke, hier muss der Rahmen wirklich auch zeigen, dass man behutsam und wertschätzend, respektierend miteinander umgeht. Also ich gestalte dann meistens halt eine schöne Mitte und einen netten Kreis. Ich versuche, den Raum ein bisschen entsprechend zu machen. Ich hänge häufig eine rote Kordel auf mit Wäscheklammern dran für den roten Faden im Leben. Da hängen wir dann hinter Dinge dran. Ich versuche, Platz zu schaffen, dass die Leute in Ruhe malen und schreiben können, wenn solche Einheiten dazwischen kommen. Also das einfach vom Raum her. Aber wichtig ist natürlich auch zu schauen, welche Regeln gelten. Also man begegnet sich wertschätzend, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig ist auch, den jeweiligen, der erzählt, auch seine Deutungshoheit zu lassen. Also wir, die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder als auch ich, wir haben das nicht zu bewerten und nicht zu beurteilen. Wie derjenige seine Geschichte erzählt, es ist seine Geschichte. Und eine andere Regel ist auch ganz klar, nichts verlässt den Raum. Also die Sache, wenn Menschen sich öffnen, dann gehört es einfach dahin. Jeder und jede erzählt natürlich nur so viel, wie sie möchte. Das ist ganz klar, es wird niemand gedrängelt oder so. Es gibt das Recht auf Schweigen, es gibt das Recht auf Verdrängen, das gehört alles dazu.
Es ist hier nicht die Geschichtsschreibung am Werk. Man muss nichts rein objektiv erzählen, sondern es geht wirklich eher darum, die subjektiven Empfindungen rauszulassen.
Ja, genau. Es geht sozusagen um die Oral History, also die erzählte Geschichte und nicht das, was im Geschichtsbuch steht. Das ist ja so schön, finde ich eigentlich, dass diese Alltagsgeschichte, das, was Menschen erlebt haben in einer bestimmten Zeit, das ergänzt natürlich total diese Geschichtsdaten, die im Geschichtsbuch stehen, ja.
Insofern können Sie natürlich auch je nach Alter der Leute, die kommen, da sie mit Dingen füttern. Dann bringen Sie auch Dinge mit, die an Dinge erinnern können, an Mode, an Zeiten, was Sie eben gesagt haben, an Weihnachten früher, dass man ja einfach auf solchen Erzählaspekt kommt und sagt, ach, ich könnte mal drüber reden, was haben wir denn früher so angezogen?
Ja, klar. Also es gibt zu jeder inhaltlichen Einheit ganz viele verschiedene Methoden ranzugehen. Also mein Lieblingsteil dabei ist ja immer der Koffer der Erinnerungen. Da habe ich so viele verschiedene Sachen drin, da findet jeder eigentlich was dazu und fallen ihm irgendwelche Geschichten ein, die einfach berührend sind.
Packen wir den doch mal aus. Was ist da drin?
Ja, also da ist eine alte Puppe drin, da ist eine Kaffeemühle drin, da habe ich eine kleine Orgelpfeife, ein Gebetbuch, ein Kreuz, Luftschlangen, so ein Brautpaar, was auf unserer Hochzeitstorte früher stand. Was habe ich noch drin? Spielsachen, ein Kreisel, ganz viele unterschiedliche Dinge, ein Reiseführer, ein Messbecher, so ein altes Ding zum Sahneschlagen, wie es die Oma gemacht hat, so ein Handquirl. Also ganz viele Dinge und das ist immer ganz toll.
Dennoch ist es so, um nochmal einmal auf dieses Alter zu sprechen zu kommen, wenn da diese Dinge von früher drin sind, da sprechen Sie vielleicht die etwas älteren Menschen an. Und wie ist das mit den Jüngeren? Da müssen Sie also bald ein Smartphone mitnehmen.
Na, das kann sein, aber das dauert noch ein paar Jahre, bis ich das Smartphone da reintun würde. Ich glaube, selbst wenn die Gegenstände nicht für sie selber Bedeutung hatten, sie kennen sie aber vielleicht von der Mutter oder von der Oma. Und das ist das. Deshalb finden auch junge Menschen was da drin, auf jeden Fall.
Und es gibt natürlich noch viele, viele andere Methoden, wie man Biografiearbeit angehen kann. Ein paar davon werden wir gleich hier einmal vorstellen. Die Domradio-Beratung heute mit dem Thema Biografiearbeit, den eigenen Lebensweg würdigen und besser verstehen. Wenn man nach Schätzen im eigenen Leben sucht, dann kann man vielleicht auch seine Identität festigen oder man kann einfach seine Zukunft klarer gestalten. Dabei geht es nicht um sachliche Beschreibung von Wirklichkeit, sondern um ganz persönliche Erinnerungen und Empfindungen, die man zum Beispiel auch bei einem Kurs rund um Biografiearbeit mit anderen Menschen austauschen kann. Und wie das genau funktioniert, das weiß Beate Behrendt-Weiß, Journalistin und Referentin für Biografiearbeit, denn sie leiten regelmäßig solche Kurse. Sie haben gesagt, Sie haben ganz unterschiedliche Methoden. Wie steigen Sie denn in so einen Kurs ein?
Ja, also eine gute Möglichkeit sind sogenannte Stellaufgaben. Da bitte ich die Teilnehmer, dann sage ich zum Beispiel, stellen sich in diesem Bereich des Raums mal alle Einzelkinder, hier alle Jüngsten, hier alle Mittleren und hier alle ältesten Geschwister. Und dann stellen die sich in Gruppen zusammen. Es gibt auch schon mal, dass ich zum Beispiel in einer Gruppe nur ein Einzelkind habe. Dann sage ich immer, dann gehen sie zu der Gruppe, wo sie das Gefühl hätten, das wären sie vielleicht gern gewesen. Vielleicht wären sie gerne Ältestes oder Jüngstes gewesen. Also schließen sich irgendwo an. Und das ist so eine Möglichkeit, wie Menschen wirklich leicht und gut ins Gespräch mit anderen kommen, die sie ja nicht kennen. Das ist noch nicht so zu persönlich, sondern da kann man sehr viel so von sich erzählen, ohne zu sehr in die Tiefe gehen zu müssen. Und häufig kommen dann auch so Klischees raus. Ne? Ich musste immer auf die Kleinen aufpassen oder ich musste immer die Klamotten auftragen. Also ganz viele so Dinge. Und da kommen die Menschen sehr leicht drüber ins Gespräch. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die man gut zum Einstieg nutzen kann.
Und dann kennt man sich so ein ganz kleines, winziges bisschen. Und wie geht's dann weiter?
Ja, also eine Methode auch, finde ich, ist immer so ein bisschen in die Zeitgeschichte zu schauen. Das mache ich vor allen Dingen dann auch gerne, wenn Männer in den Workshops sind, weil denen es leichter fällt, so eher aufs Geschichtliche zu gehen, was vielleicht nicht ganz so privat oder persönlich ist. Und dann habe ich zum Beispiel ein Kartenspiel, das heißt Deutschland früher und heute. Da gibt es von 1949 bis 2009 für jedes Jahr eine Karte, wo irgendwie ein, zwei zentrale Dinge, die damals Thema waren, also was weiß ich, Wiederbewaffnung, Friedensdemos, Mauerbau, Mauerfall, diese Themen drauf sind. Und dann bitte ich die Person, sich die Karte zu ziehen in dem Jahr, wo sie 25 waren, ungefähr. Weil da, denke ich, sind sie erwachsen, hatten schon auch so ein bisschen politisches, gesellschaftliches Bewusstsein. Und dann erzählen wir darüber und dann kommen wirklich viele berührende Sachen, auch wenn eine Frau erzählt, dass sie selber auf den Friedensdemos war und wie das für sie war oder dass das zu Hause Streitthema war. Also da kommen viele Sachen in Bewegung und wie gesagt, das ist auch was, wo eher Männer leichter einsteigen.
Eigentlich ist es ja gar nicht unbedingt das, was ich zuerst gedacht habe, dass man in seine eigene Biografie als solches reinguckt, so abgeschlossen und sich irgendwie nochmal so rückbesinnt, sondern eigentlich werden dann ja ganz viele verschiedene Biografien erstmal vermischt. Verwirrt das nicht erstmal die Teilnehmer?
Nein, das verwirrt sie nicht. Ich denke, es sind Sachen, die gleich sind in Geschichten und es sind Sachen, die anders sind, an denen man sich orientieren oder auch stoßen kann. Also das ist unterschiedlich. Aber jeder merkt, gerade bei diesen Sachen mit den Geschichtlichen, wie sehr man auch ein Kind seiner Zeit ist, wie sehr man von den Themen geprägt ist, wie sehr Sachen zu Hause diskutiert oder abgelehnt wurden. Also das ist nicht verwirrend, das ist eher entweder bereichernd oder neutral, würde ich sagen.
Welche anderen Methoden verwenden Sie denn dann noch? Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, dann mit den Teilnehmern da weiterzuarbeiten an der Stelle?
Also eins, was ich sehr gerne immer mache, ist das ein Lebensweg malen. Dann bitte ich die Teilnehmer, auf einem großen Blatt Papier ihren Lebensweg zu zeichnen. Das muss kein Gemälde sein, das sage ich dann auch immer dazu. Wir sind ja nicht im Kunstkurs, wir müssen ja hinterher nichts abliefern. Es geht darum, einfach einen Weg zu zeichnen, auf dem die wichtigsten Stationen drauf sind, wichtige Ereignisse, wichtige Personen, Begegnungen. Den kann man natürlich künstlerisch gestalten, muss man aber nicht. Und dann ist immer bei mir so, dass ich sage, malen Sie am Ende eine Kiste hin, das ist Ihre Schatzkiste. Und dann überlegen Sie vielleicht mal, was Sie für Ressourcen, was Sie für Kräfte gesammelt haben, was Sie für Kompetenzen erworben haben auf Ihrem Weg und schreiben Sie die da rein.
Also das heißt, nach so einer anfänglichen Gruppenarbeit geht man dann auch ins eigene Leben für sich rein und präsentiert das dann auch den anderen hinterher?
Ja, das ist unterschiedlich. Es gibt Dinge, die, also wenn ich eine große Gruppe habe, dann kann ich natürlich nicht jeden seinen Lebensweg beschreiben lassen. Das führt viel zu weit. Aber gerade bei dieser Methode mache ich gerne, dass ich hinterher so ein bisschen wenigstens die Schätze sammle, dass ich jeder Teilnehmer kann dann zu seinem Bild 2, 3 Sätze sagen und dann bitte ich ihn mal, nennen Sie mir 2, 3 von den Ressourcen, die Sie besonders wichtig für Sie sind, die Kräfte, die Sie haben. Dann schreibe ich die auf eine Karteikarte und hänge die an diesen besagten roten Faden, den ich aufgehängt habe, sodass jeder schon auch irgendwie wertgeschätzt wird in seiner Geschichte, aber eben nicht die ganze Fülle, weil das würde den Rahmen sprengen.
Sodass also dann doch jeder für sich noch Einzelschätze bei sich entdecken kann. Eine Stunde haben wir noch Zeit für die Beratung zum Thema Biografiearbeit. Die Domradio-Beratung. Heute geht es um das Blicken in die eigene Vergangenheit, denn das kann einem für die Persönlichkeitsentwicklung was bringen. Man kann seine Schätze im Leben sammeln und mal gucken, was habe ich denn eigentlich geleistet bisher, so ganz abgekoppelt von der Karriere. Denn vielleicht hat der ein oder andere sich viel um Kinder gekümmert oder die Schwiegermutter gepflegt. Da gibt es viele Dinge, auf die man kommt, wenn man sich mal die Zeit nimmt dafür. Beate Behrendt-Weiß ist Journalistin und Referentin für Biografiearbeit. Sie nehmen sich die Zeit für andere Menschen, die auch bereit sind, in ihr Leben reinzuschauen, in ihre Vergangenheit zu schauen. Und was erzählen die dann? Welche Schätze heben die Teilnehmer?
Also gerade bei diesen Schätze sammeln, was ich eben erzählt habe, da gibt es manche merken, was sie für ein großes Kommunikationstalent haben. Andere sagen, ja, ich bin eigentlich sehr geduldig. Die wissen das schon zum Teil, das ist nicht ganz neu, aber es wird doch noch mal so klarer und es wird klarer formuliert. Und das ist so besonders. Oder Geduld zu haben. Ne? Geduld ist eine große und aushalten können, finde ich, ist eine große Qualität, die eigentlich heute gar nicht so gefragt ist, wo immer alles ganz schnell wieder geändert wird, wenn es eben nicht so läuft, wie es sein soll. Das ist ganz toll, oder? Ein Schatz kann auch eine Person sein, dass einem so bewusst wird, wie wichtig war eigentlich diese Person für mich? Wie wichtig war der Opa? Mensch, stimmt, der war immer da und der hat dies und jenes mit mir gemacht. Mein Vater, ja genau, der hat mit mir gebacken, hat eine Dame so einen alten Messbecher genommen aus dem Koffer der Erinnerung und dann von Backgeschichten erzählt. Und solche Sachen sind ganz berührend. Und gerade wenn es zum Beispiel Personen gibt, bitte ich sie dann, diesen Personen zum Beispiel einen Brief zu schreiben oder ein Elfchen, so ein kleines Gedicht mit 11 Wörtern zu schreiben. Das sind Schätze, die sie dann heben, weil einfach mein Bewusstsein dafür entsteht, was alles sie auch Tolles haben, selbst in Geschichten, die eben nicht so einfach sind.
Waren die Teilnehmer denn teilweise auch schon selbst überrascht, was da für Schätze hervorkamen?
Ja, das waren sie. Also manchmal sind sie selber ganz berührt, es fließen auch manchmal Tränen, manchmal gibt es auch traurige Tränen, aber eigentlich immer mit so einem heilenden Blick darauf.
Also rührende.
Und rührende Tränen, ja, und das ist sehr schön. Sowieso finde ich es ganz, ich finde immer die Menschen, wenn sie nach Hause gehen aus so einem Workshop, sind eigentlich durch die Bank berührt und bereichert und ich sage immer warm ums Herz. So ist es jedenfalls, wenn die erzählen.
Man findet also neue, also Erkenntnisse über sich selbst.
Ja, genau. Man entdeckt neue Sachen und oder beziehungsweise wird sich der Sachen, die da sind, bewusster und kann darauf dann irgendwie überlegen, ja, was will ich eigentlich machen? Stimmt, ich könnte das ausbauen oder stimmt, ich wollte schon immer mal das und das tun. Das, was ich vorhin schon mal sagte, dass jemand gemerkt hat, dass ihr unbedingt eine Reise machen wollte, das war so eine Sehnsucht. Oder stimmt, ich wollte mir ganz bewusst mehr Zeit da und dafür nehmen und das plane ich jetzt ein und so weiter. Diese Sachen helfen dann eben, Zukunft zu gestalten.
Wenn wir weiter in die Zukunft blicken, wenn man also Potenziale entdeckt, zum Beispiel entdeckt, ich bin ein sehr geduldiger Mensch, das haben Sie als Beispiel genannt. Was kann man damit tun? Was bringt einem das vielleicht für die Zukunft?
Ja, vielleicht auch manchmal in unserer schnelllebigen Zeit zu merken, okay, das ist auch ein Schatz, das ist eine Tugend. Und dann zu sagen, ich nehme mir Zeit oder ich lasse den Dingen ihre Zeit. Ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges heute. Und von daher finde ich, das Bewusstsein dafür, dass ich das habe und kann, kann mir einfach stärken dann.
Und kann eben Weichen für die Zukunft stellen. Nutzen das denn viele der Leute? Haben Sie den Eindruck oder können Sie das gar nicht mehr so nachverfolgen, wenn der Kurs vorbei ist?
Gut, das kann ich natürlich in dem Sinne nicht nachverfolgen. Und es ist ja auch so, Persönlichkeitsentwicklung ist ja, oder den roten Faden im Leben suchen, das ist ja ein langer Prozess. Das alles sind kleine Puzzleteile, das sind Anregungen, ob die Menschen damit zu Hause weiter, ich nenne es jetzt mal arbeiten oder weiter was mitmachen, kann ich nicht beurteilen, wenn sie wiederkommen. Also ich hatte auch schon Gruppen, wo das über mehrere Tage lief. Dann kann man schon auch so Veränderungen sehen. Aber grundsätzlich ist natürlich was, was ich nicht nachvollziehen kann, wo ich aber ganz sicher bin, dass es kleine Schritte bewirkt hat.
Sie selber haben sich natürlich auch ausführlich mit dem Thema befasst. Hat das denn was an Ihrer Zukunft verändert, was Sie über sich herausgefunden haben?
Also ich denke schon. Ich glaube ja, dass Menschen so in der Lebensmitte grundsätzlich anfangen oder bereiter sind, sich nochmal neu zu orientieren oder sich zu vergewissern, also selber zurückschauen. Ich glaube auch, dass in Lebensgeschichten manchmal so der Tod der eigenen Eltern, vielleicht das Ausziehen von Kindern aus dem Haus, wenn man welche hat, das bringt Menschen in eine neue Phase und da schaut man zurück und orientiert sich, wird sich Sachen bewusster und merkt, kriegt auch ein neues Selbstbewusstsein dadurch, ja, und guckt dann, was mache ich daraus. Also ich denke, bei mir ist zum Beispiel die Biografiearbeit tatsächlich was, was aus dieser Phase hervorgegangen ist, würde ich sagen, und was ich ganz bewusst in der Zukunft machen will.
Also Biografiearbeit ist etwas, was Spaß machen kann, was der persönlichen Weiterentwicklung dient. Und es ist auch ein bisschen das, wo ich ganz am Anfang gesagt habe, natürlich auch durchaus mal alte Fotos gucken und natürlich auch gerne mal was aufschreiben. Und übers Aufschreiben vom eigenen Leben, darüber sprechen wir gleich, und dazu müssen Sie kein Profi-Autor sein. Die Domradio-Beratung rund um Biografiearbeit. Und Biografiearbeit kann auch bedeuten, dass man etwas aufschreibt über sein eigenes Leben. Aber das muss nicht unbedingt ein Buch sein, was in Druckform erscheint. Das sagt auf jeden Fall mein Gast Beate Behrens-Weiß. Also das muss nicht unbedingt ein Buch sein, was druckreif ist. Was kann es denn sein oder darf es denn sein?
Ja, also biografisches Schreiben kann alles Mögliche sein. Ich sage immer, meine Überschrift ist immer, jedes Leben ist der Rede wert. Und jedes Schreiben ist immer autobiografisch, weil es was mit meinem Leben, mit meiner Geschichte zu tun hat. Es kann kreativ, es kann heilsam sein. Also Schreiben ist wirklich was Besonderes. Das Tolle ist eben auch, dass beim Schreiben Erinnerungen erst in Gang gesetzt werden. Manchmal muss man einfach anfangen mit dem Schreiben und dann passieren einfach tolle Sachen.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel gebe ich den Menschen manchmal einfach einen Satzanfang mit. Und einer meiner Lieblingssätze ist dann zu sagen, fangen Sie bitte einen Text an mit dem Satz, wenn ich, ich sage. Und es ist der Hammer und berührend, was dabei rumkommt. Das, also Leute, die sagen, ja, ich habe noch nie geschrieben, ich kann das gar nicht. Ne? Es gibt manche Texte, die sind dann so, wenn ich ich sage, dann verdammt nochmal, dann will ich auch, dass ich wahrgenommen werde und so weiter. Also da merkt man so auch so ein Aufruhr, dass sie selber wertgeschätzt gesehen werden wollen. Aber es gibt eben dann auch so berührende Texte. Letzte Woche schrieb eine Frau, wenn ich ich sage, dann zaubert mir das ein Lächeln ins Gesicht. Und dann ging der Text noch weiter. Das fand ich so berührend und so schön. Und das war auch so eine Frau, die vorher gesagt hat, oh Gott, ich kann gar nicht schreiben. Und das ist jetzt bestimmt nicht so gut wie das, was die anderen vorlesen. Quatsch, ne? Das ist ganz, ganz toll, ja. Und andere Möglichkeiten sind, wie ich eben schon mal sagte, zum Beispiel ein Gedicht zu schreiben über eine Person, die einem besonders wichtig ist, so ein sogenanntes Elfchen, also ein Gedicht mit 11 Wörtern nur. Das ist ganz toll, wenn jemand sowas schreibt über meinen Opa oder irgendwie so, das ist wirklich ganz berührend.
Also es gibt viele Dinge, die zum Vorschein kommen können beim Schreiben. Aber wenn man sich hinsetzen soll und sagt, jetzt schreib mal dein Leben auf, dann ist das natürlich recht viel. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Was sind denn so diese verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, seine Sachen aufzuschreiben?
Ja, also ich denke, der Auftrag, schreib mal dein Leben auf, der ist auch einfach zu groß. Ne? Natürlich gibt es diese klassische Autobiografie, es gibt Memoiren, es gibt Lebenserinnerungen, das sind alles so Dinge. Oder ein autobiografischer Roman, das sind so Gattungen, die es tatsächlich so in der Schreibkultur gibt. Aber ich glaube, für die in der Biografiearbeit sind eher solche Sachen wie kleine Texte über irgendeinen, zum Beispiel meine Oma oder irgendein wenn der Nikolaus kam. Also irgendwie solche Anregungen. Auch Tagebuch schreiben kann dazugehören. Ich finde, ein Gebet schreiben ist immer auch eine schöne Sache. Oder auch Briefe zu schreiben. Manchmal leite ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch an, einen Brief zu schreiben an eine Person, die ihnen wichtig war. Oder auch einen Brief an eine Person, von der sie sich vielleicht lossagen möchten, die sie als Belastung empfunden haben, wo einfach jetzt auch mal Zeit ist zu sagen, boah, nee, ich schreibe das jetzt mal auf. Vielleicht ist die Person schon verstorben und belastet einen trotzdem noch. Vielleicht ist die Person da und man traut es ihr nicht zu sagen. Aber das Aufschreiben kann eine sehr große Hilfe sein.
Aber wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, dann ist die Qualität der Texte gar nicht wichtig.
Also
soll es einer nachher lesen oder nicht?
Das kann man natürlich immer selbst entscheiden. Grundsätzlich würde ich sagen, die Qualität der Texte ist nicht wichtig, weil es einfach darum geht, sich was von der Seele zu schreiben und sich damit was Gutes zu tun. Ob man das anderen vorliest, ob man das anderen gibt, das steht auf dem anderen Blatt. Aber grundsätzlich gehört dazu einfach nur Neugier und der Mut, sich darauf einzulassen.
Und mit welchen Fragestellungen im Hinterkopf? Also für jeden seine ganz persönliche?
Also ja, so das denke ich. Also ich denke, jeder hat so seinen Aufhänger, entweder eine bestimmte Person, eine bestimmte Situation, zum Beispiel meine Jahre in Berlin, wenn jemand zum Beispiel einige Zeit dort war. Sowas kann man alles machen. Und schön dazu ist zum Beispiel sich dann, wie Sie es vorhin schon sagten, mal Fotos dazu zu nehmen oder irgendeinen Ort aufzusuchen, an dem man war, an dem diese Geschichte gespielt hat. Einfach solche Möglichkeiten zu nehmen, sich zu erinnern, vielleicht den Christbaumschmuck, den alten, zu nehmen, zu sagen, ja, so sah der Tannenbaum bei uns aus, dass man darüber schreibt. Es gibt ganz, oder sich ein Gewürz zu nehmen, das riecht so, wie meine Oma gekocht hat oder so. Und dann anzufangen zu schreiben.
Das heißt also, man kann mit allen Sinnen das Wiedererleben von damals, also zum Beispiel riechen, vielleicht auch ja, so anschauen, also mit den Augen, wie Sie gesagt haben, vielleicht aber auch erleben, indem man sich mit jemandem nochmal trifft und dann vielleicht hinterher etwas aufschreibt, wie war es damals und wie war es heute. Das ist jetzt meine persönliche Idee, die da aus unserem Gespräch gerade entstanden ist. Wir wollen gleich uns auch noch weiter über das Thema unterhalten und zwar unter dem Stichwort Religion und Sinn fragen, denn für viele Menschen durchzieht Religion und Religiosität oder Beziehung zur Kirche auch das Leben und zu verschiedenen Zeitpunkten des Lebens stellen sich viele Menschen auch ganz unterschiedliche Fragen. Rückblicken im eigenen Leben, das kann so richtig spannend sein und Spaß machen. Wir wollen das Ganze jetzt nochmal tun im Hinblick auf Religion, Religiosität. Wenn ich ja persönlich mal in mein Schatzkistlein gucke, habe ich immer noch eine ganz gute Erinnerung, dass meine Mutter mir immer den Reisesegen gegeben hat, bevor es auf irgendeine Fahrt ging. Und das hat mir immer so viel bedeutet, das hat mich sehr berührt, dass ich auch das Gefühl habe, ach, das ist so was Schönes, was ich in mir da trage als Schatz, das gebe ich auch gerne weiter an die nächste Generation. Und so kann es natürlich laufen, dass wenn man in seine Vergangenheit blickt, manches auch auf die Zukunft dann projiziert wird und dort auch weitergeht. Beate Behrendt-Weiß ist Journalistin und Referentin für Biografiearbeit und zu Gast hier in der Beratung. Ja, wie hat Religiosität das Leben der Menschen beeinflusst? Inwieweit kann sowas in Biografiearbeit auch spannend werden?
Ja, also der Glaube spielt oft eine Rolle in diesen biografischen Gesprächen. Ganz schön ist es zum Beispiel, wenn Leute aus dem Koffer ein Gebetbuch nehmen, ein Kreuz, irgendein Symbol, was mit Religion zu tun hat und sich dann erinnern, wie sie religiös geprägt wurden, was also früher Kommunionunterricht oder wie die eigene Kommunion war, viele andere Dinge. Aber das Besondere finde ich, das so zu sehen, wo hat mich mein Glaube gestärkt, wo gab es vielleicht Zeiten, auch längere Zeiten des Zweifelns oder Zeiten der Krise und so. Und aber häufig gibt es den Menschen so ein Gefühl von eingebettet sein. Also der Glaube kriegt da so eine sowas Tragendes im Leben. Und das Schöne ist eben, dass das natürlich da ist, aber dass das durch die Biografiearbeit nochmal deutlich gemacht werden kann.
Wobei das natürlich auch durch gewisse Rituale oder Feste, die früher teilweise auch noch für viele sehr viel wichtiger waren als heute, diesen roten Faden gegeben hat. Natürlich erinnert sich die Oma oder die Uroma noch sehr gut an die Kommunion, wie das damals war. Vielleicht anders als Kinder heute, oder?
Ja, das denke ich schon. Das hatte aber auch einfach gesellschaftlich noch mal ganz anders eingebettet, solche Feste wie Kommunion. Aber ich glaube, es macht die Menschen einfach stark zu fühlen, Mensch, ja, da habe ich ja sowas, was mich getragen hat. Auch wenn sich der Glaube natürlich total verändert hat. Aber zum Beispiel Lieder zu singen, Kirchenlieder nochmal hervorzuholen, ist etwas ganz Berührendes für viele, also vor allen Dingen für ältere Menschen, und gibt denen so echt ein Gefühl, so seelisch eingebettet zu sein in ihrer Geschichte, in ihrem Glauben, getragen zu sein, mit Blick nach oben ein gutes Gefühl zu haben.
Was ist mit den Menschen, die vielleicht an dem Punkt stehen und sagen, irgendwie damals konnte ich mehr damit anfangen als heute. Was bedeutet das für die Zukunft? Also die jetzt gerade mitten in so einer Sinnkrise drinstecken.
Ja, das kann man nicht sagen, aber das Bewusstsein dafür, ja, stimmt, ich hatte mal mehr Halt in meinem Glauben, kann die Frage aufwerfen, ist mir das so wichtig, dass ich mich in Zukunft darum kümmern möchte wieder? Möchte ich mal vielleicht schauen, ob ich irgendwelche speziellen Gottesdienste oder vielleicht irgendwelche meditativen Angebote wahrnehme oder mal zu einem Seelsorger gehe? Man kann einfach schauen, wie wichtig ist mir das? Wenn jemand sagt, okay, ich habe jetzt, diese Krise ist so stark und der Zweifel so stark, mir ist es nicht mehr wichtig. Das kann eine Antwort sein. Aber dann ist es auch so, dann weiß er wenigstens das. Aber wenn er sagt, ja, stimmt, ich könnte einen neuen Weg oder ich könnte noch mal dahin spüren, ob es mir noch was bedeutet, dann ist das doch schon wertvoll an sich.
Das heißt also, man kann solche Fragen sich stellen und kann dann auf eine neue Zukunft kommen, was eben bedeuten kann, ich engagiere mich wieder mehr oder ich beschäftige mich einfach wieder mehr mit dem Thema.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube und ich denke grundsätzlich, dass die Biografiearbeit in der Seelsorge gut aufgehoben ist. Dass Seelsorger zum Beispiel in Gesprächen mit älteren Menschen, da passt Biografiearbeit sowieso hin. Ich denke auch in der sogenannten vertriebenen Seelsorge finde ich sie ganz wichtig, wo Kriegskinder und auch eben belastete Kriegsenkel, man weiß ja, dass viele Traumata weitergegeben werden. Ich glaube, dass es einfach dort an einem richtigen Punkt ist, Biografiearbeit in die Seelsorge einzuarbeiten, mit Blick auf den Glauben, aber vielleicht auch mit Blick auf andere Fragen, um einfach in seinem Leben stimmiger zu sein.
Um vielleicht auch wieder mehr Hoffnung zu kriegen für Menschen, die an einem Punkt angekommen sind, wo es gerade schwierig ist oder ausweglos?
Das kann sein, ja. Das kann eine Hilfe sein. Das ist sicherlich nicht die Antwort. Aber ich sag mal, die Antworten sind immer Puzzleteile. Und das kann dieser Glaube und diese Sache kann ein Puzzleteil dazu sein.
Das heißt, Sie können helfen, diese Puzzleteile zu finden, aber zusammensetzen muss jeder selbst?
Im Grunde schon, ja. Ich denke, das ist ja die Verantwortung, die jeder für sein eigenes Leben hat, ne? Dass er versucht, es stimmig zu machen. Und ich glaube, da kann dieser und jener Aspekt der Glaube und vieles mehr einfach ein Puzzleteil sein. Aber zusammensetzen muss er sich selber, ja.
Also in Ruhe kann man sich an persönliche Dinge erinnern. Gerade in hektischen Zeiten kann es gut tun, die Zeit anzuhalten und sich zu erinnern. Was allerdings leider oft in der Hektik des Alltags untergeht, werden wir gleich noch kurz ansprechen. Die Domradio-Beratung. Heute haben wir gesprochen über Biografiearbeit. Es geht um den eigenen Lebensweg, mal in die Vergangenheit zu schauen. In der Hektik heutzutage, im Alltag, wo man so viel zu tun hat mit Beruf und mit Familie und alles zu vereinen, da bleibt oft wenig Zeit für sich selbst, geschweige denn, um mal in Ruhe den eigenen Lebensweg nochmal im Kopf nachzuvollziehen. Beate Behrendt-Weiß hat deshalb Gruppen, wo sich Menschen treffen können und sich verabreden können. Vielleicht ist es dann leichter, sich diese Zeitnische zu schaffen. Wie würden Sie denn die Menschen motivieren und sagen, warum lohnt es sich denn, sich trotz dieser vielen Dinge, die man tun muss, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, Frau Behrendt-Weiß?
Weil ich sagen würde, das Wichtigste ist einfach, sich wohlzufühlen und stimmig in seinem Leben zu sein. Und dafür sollte man sich eigentlich Zeit nehmen. Und im Grunde ist das ja auch heute schwieriger geworden, als das früher mal war, weil diese sogenannte Normalbiografie, wo einfach auch viele Lebenswege vorgeschrieben waren. Also wenn der Vater Schreiner war, wurde der Sohn meistens auch Schreiner. Die Rolle der Frau war eigentlich ganz klar. Heute hat man viele Freiheiten, aber die bringen eben auch Verunsicherung mit sich und Orientierungslosigkeit. Und da ist es vielleicht gerade hilfreich, sich mal zu besinnen, mal auf den Punkt zu kommen bei sich selber, das ist eine große Hilfe dann.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, um Orientierung sozusagen zu bekommen in diesem Gewusel der Möglichkeiten, die man heute hat.
Genau, das ist so. Weil diese Möglichkeiten, die großen Freiheiten, die uns heute gegeben sind, sind eben eine Chance, aber auch eine Verantwortung oder eine Last. Also heute ist quasi jeder sein autobiografisches Planungsbüro, sein eigenes Unternehmen, muss sein Management selber machen, was früher einfach viel leichter war.
Früher waren natürlich die Möglichkeiten nicht so viele, da war es oft vorgegeben, die Frauen wurden Hausfrauen, die waren zu Hause, die kümmerten sich um die Kinder, da gab es überhaupt gar keine Nachfragen. Heute kann man sich das aussuchen und dann gibt es wahrscheinlich immer dieses Überlegen, mache ich das jetzt richtig, welche anderen Möglichkeiten habe ich nicht bedacht, aber das kostet uns ja auch gleichzeitig viel Zeit. Soll man weg vom eigenen persönlichen Organisationsbüro lieber mal nach hinten gucken?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist das Wichtigste, sich wohlzufühlen, stimmig zu fühlen in seinem Leben. Und da macht einfach diese Rückschau Sinn. Und Das Schöne an der Biografiearbeit ist, was immer auch Leute gemacht haben, es gibt wirklich diesen Respekt vor der Einzigartigkeit jedes Lebens. Jeder hat so viel Besonderes, das einfach wertgeschätzt werden soll und kann, und das hilft ihm dann auch wieder. Es gibt auf jeden Fall Kraft, um dann all diese schwierigen Anforderungen zu meistern.
Das eine ist ja, dass man sich selber lernt, wertzuschätzen, was sicherlich nicht einfach ist, weil man bei sich selbst eher auf Fehler guckt und weniger kulant ist als bei anderen. Andererseits aber möchte man natürlich auch gerne von anderen wertgeschätzt werden. Ist dieses sich selber wertschätzen ein Anfang, der den Weg bereitet, dass andere das auch spüren, dass man sich selber mag?
Ich glaube schon. Ich glaube, das ist immer auch eine Wechselwirkung. Grundsätzlich natürlich muss man sich selber wertschätzen und man freut sich, wenn andere einen wertschätzen. Aber ich glaube, man hat eine andere Ausstrahlung, wenn man selber auch in sich mehr ruht oder mit sich zufriedener ist oder sich auch gut findet, was gar nichts mit überheblich oder eingebildet zu tun hat, sondern einfach, wenn man denkt, ja, das bin ich und das kann ich und das habe ich geleistet. Und ich glaube, man kriegt dann eine andere Rückmeldung von den Menschen, von mehr Wertschätzung. Also, dass dieser Prozess, sich selber oder das andere einwertschätzen, ist auch eine Wechselwirkung.
Ich kann natürlich Biografiearbeit betreiben und mich mit meinem Lebensweg beschäftigen, mit dem Ziel voranzukommen, Klarheit in mein Leben zu bringen. Aber genauso legitim ist es hoffentlich doch auch einfach mal nur, in alten Dingen zu stöbern, sich daran zu erfreuen, ohne persönliches Ziel, oder?
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist das Tolle, dass dieses Ziel ja gar nicht so explizit gesagt muss. Es kommt einfach. Diese Erinnerungen kommen einfach und die sind ein Wert an sich. Man muss da nicht großartig mit dem Kopf rangehen und sagen, ja, und dann wird das und das und dann mache ich daraus das und das.
Das sagt Beate Behrendt-Weiß. Sie ist Journalistin und ihr Steckenpferd ist Biografiearbeit. Als Referentin ist sie zum Beispiel unterwegs bei der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Bonn. Da gibt es den nächsten Kurs erst im März. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, sich vielleicht zu überlegen, ob man ein bisschen Zeit einplant, mal für sich selbst, um dann vielleicht was ganz Spannendes, Neues über sich rauszufinden. Herzlichen Dank für den Blick in Ihre Methodenkiste und die Einblicke, die Sie uns gegeben haben.
Gern geschehen.
Und das war die Domradio-Beratung mit Dagmar Peters. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag. Machen Sie was draus und bis bald.